dass man aber auch sein Unglück ernst nehmen muss, sozusagen wie Don Quixote seine Windmühlen, ist nur einer der vielen Aspekte, die uns Monika Helfer fürsorglich und mit großer Eleganz unter die Augen wieder schreibt. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir sie auch hören können. Willkommen, Monika Helfer, viel Vergnügen bei Lesung.
Das Glück, meine Liebe, wird die Frau zur Deckenlampe hinaufsagen, wenn es überhaupt kommt, kommt nur einmal, höchstens zweimal, und wenn es tatsächlich zweimal kommt, dann vergeht vom einen zum anderen eine ziemlich lange Zeit. Beim Unglück sieht es anders aus. Es kommt immer zweimal oder dreimal oder viermal sogar, und immer kommt es kurz hintereinander. Und nun, stell dir eine Frau vor, wird sie weiter zur Deckenlampe sagen, und diese Frau geht zur Routineuntersuchung, Mammographie, was bei ihren winzigen Brüsten ja gar nicht so einfach ist. Und man stellt Brustkrebs fest. Befallen sind beide Seiten. Ich könnte zwei Schmucknarben versuchen, sagt der Arzt. Bitte, was sind Schmucknarben, fragt die Frau. Oh, zum Beispiel, sagt der Arzt, könnte ich die Haut auf jeder Seite zu je einem Stern zusammenziehen. Zu einem Stern? Ja, zu einem Stern, sagt der Arzt. Es gibt 5-zackige Sterne. Davon rate ich aus verschiedenen Gründen ab. Es gibt 6-zackige, auch davon rate ich ab. Es könnte missverstanden werden. Überall spielt die Politik mit hinein. Ich habe einen sehr schönen 7-zackigen Stern entwickelt. 7 ist eine interessante Zahl. Nein, keine Sterne, ruft die Frau aus. Nur ja, keine Sterne. Sterne wären ja Glück. Und hier wird vom Unglück gesprochen. Muss ja nicht sein, sagt der Arzt. Dann eben nicht Sterne, sondern... Ach, sagt die Frau, wenn Sie Sterne können, können Sie sich auch Kreuze, das ist bestimmt sogar um einiges weniger Arbeit. Irrtum, sagt der Arzt, das ist mehr Arbeit, da kann ich nicht so viel vertuschen. Das wird immer wie Kreuze mit Strahlen aussehen. Wollen Sie wirklich Kreuze? Ja, Kreuze, sagt die Frau, richtig schöne Kreuze. Sie hieß Josephine Bartok und wurde Josi genannt, was sie immer geliebt hatte, was sie gefördert hatte. Alle sagen Josi zu mir. Sag doch du auch Josi. Nur bitte nicht Josi. Sie hatte Überblick über die Menschen, die sie so nannten. Viele waren es nicht, es waren schon mehr gewesen. Sie lebte in Wien und war Psychiaterin im Otto-Wagner-Spital auf der Baumgartner Höhe, wo die Raben von Wien ihre Schlafplätze haben und in der Dämmerung zu Hunderten einfliegen. Bis zu ihrer Krankheit hatte sie dort gearbeitet. Danach hatte sie um Frühpension angesucht. Das Verfahren lief noch. Ihr Mann hieß Tomasz, seine Eltern waren 1956 aus Ungarn geflohen. Er unterhielt ein Fitnesscenter und war im Begriff, eine Kletterwand zu errichten, wie es Vergleichbare nur in Amerika gab. Ihre Kinder waren Anfang und Mitte 20, der Sohn hieß Bruno, die Tochter Carla. Carla arbeitete am Theater, Bruno wollte Maler werden. Was noch? Weil der erste Hieb wird Josi zur Deckenlampe in ihrer neuen Wohnung in der Piaristengasse im 8. Wiener Gemeindebezirk sagen. Ja, weil der erste Hieb so überaus gut gelungen war, schlug das Unglück gleich noch einmal zu und ließ mir gar keine Verschnaufpause. Im vergangenen Jahr war Thomas oft spät in der Nacht nach Hause gekommen, manchmal erst in den Morgenstunden. Das Fitnesscenter, das er betrieb, ging gut, er wollte ausbauen. Die Sensation sollte eben diese Kletterwand werden, vergleichbare sind nur in Amerika zu finden. Es war geplant, die Fassade einer alten Fabrik in Otterkring zu mieten und daran einen Klettergarten aus Zement hochzuziehen mit Klüften, Kaminen und überhängenden Felsen, das Ganze gespickt mit Griffen in allen Farben, die von innen beleuchtet werden sollten. Er treffe sich mit möglichen Partnern, für ihn allein sei die Sache zu groß. Diese Leute seien anspruchsvoll, niemand fahre von wer weiß woher nach Wien und wolle dann Wien nicht sehen, vor allem Wien bei Nacht. Was Josi nicht im geringsten interessierte. Bei Redensarten wie Wien bei Nacht oder, was er auch schon gesagt hatte, die halbe Stadt ist auf den Beinen, fuhr ihr einen Giftstoß ins Hirn und sie dachte, er lügt. Er will mich beschwichtigen, Der Wortschatz der Harmlosigkeit besteht aus leeren Hülsen. Dahinter ließ sich sehr viel verbergen. Sie musste Acht geben, dass sie nicht die Augen verrollte, wenn er zu erzählen begann. Kaum ein Satz, der nicht aus Phrasen, Stereotypen, Floskeln, Klischees bestand. Sonst redet er nicht so. Das irritierte sie. Natürlich lief das nicht bewusst bei ihm ab. Tomasz war nicht raffiniert, aber vielleicht war ja sein Unterbewusstsein raffiniert. Wenn die Kollegen im OWS geahnt hätten, was für Vorstellungen von der Seele Frau Dr. Josefine Bartok hatte, nämlich, dass es dort unten zugehe wie in Zeichentrickfilmen mit kleinen, bunten, quiekenden Fantasietieren, oder wie im Fall von Tomasz Unterbewusstsein kleinen, durchtrainierten, grinsenden Neunjährigen. Die Kollegen hätten, was hätten sie? Wahrscheinlich wären sie begeistert gewesen und hätten ihre eigenen Vorstellungen ausgebreitet, die nicht weniger kindisch, nicht weniger riskant, nicht weniger verrückt gewesen wären. Psychiater glauben ebenso wenig an die Seele wie Theologen an Gott. Und dann war Tomasz 2 Tage und 2 Nächte gar nicht mehr nach Hause gekommen. Hatte nicht angerufen, hatte sein Handy abgedreht. Es tat ihr weh, sie konnte ihn verstehen und das tat noch mehr weh. Eine der Krankenschwestern, Irene, die in ihrer Abteilung beschäftigt war und mit der sie manchmal nach ihrem Dienst ein Bier getrunken hatte, hatte irgendwann ausführlich die Geschichte ihrer gescheiterten Ehe erzählt und dabei so viel Vertrauen über Josi ausgeschüttet, dass sie ihrerseits zu erzählen begann, hauptsächlich um die Frau nicht zu beschämen, denn ganz sicher hätte sie sich geschämt, wenn nur ihr Innerstes nach außen gekehrt worden wäre. Damals hatte Josi noch nichts Dramatisches zu bieten gehabt. Ihre Ehe mit Tomasz war normal, sie hätte jedenfalls normal dazu gesagt. Abgesehen davon, dass er nur 2 Abende pro Woche zu Hause verbrachte und am Morgen nach seinen 20 Minuten Pilates und 10 Minuten Frühstück mit angewinkelten Armen hinunter zum Parkplatz lief und in seine merkwürdige Welt davon brauste. Irene aber runzelte die Stirn. Da bahne sich etwas an, sagte sie. Nichts Gutes, gar nichts Gutes. Was denn? Hatte Josi gefragt. Was habe ich denn erzählt, dass du einen Schluss zulässt? Ich höre daraus, dass er ein furchtbar armer Mann ist, hat Irene geantwortet. Wenn du nicht aufpasst, ist das der Anfang vom Untergang. Josi war erschüttert gewesen. Sie hatte keinen Taube, worauf Irene anspielte. Augenblicklich konnte sie diese Frau nicht mehr leiden. Du bist ihm in allem überlegen. Das ist sein Problem, fuhr Irene fort. Er hat Sport und Geografie studiert, du Medizin und Psychologie. Du hast den Doktor mit Auszeichnung gemacht, er hat sein Studium abgebrochen. Du verdienst ein Vielfaches von ihm und hilfst den Menschen in ihrer Not. Er probiert hier etwas und dort etwas, treibt sich mit blöden Bodybuildern herum, riecht den ganzen Tag ihren Achselschweiß und muss sich ihre Körper anschauen, die von Anabolika aufgebläht sind, und wird am Ende von niemandem anerkannt. Dich schätzen alle. Und dann hatte sie noch gesagt, mach dich gefasst, dass er eine Freundin hat. Mach dir keine Sorgen, sie wird ein dummes Ding sein, die ihn für den Traummann hält. Ich halte ihn doch auch für einen Traummann, hatte Josi gesagt und war sich bewusst gewesen, dass dies in Irenes Ohren wie Spott klingen musste. Außerdem habe ich den Doktor nicht mit Auszeichnung gemacht, sondern mit im Gegenteil. Und Tomasz verdient nicht weniger als ich. Jetzt ist es also soweit, hatte Josi gedacht, als Tomasz in der ersten Nacht nicht nach Hause gekommen war. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, beginnt hier womöglich der Untergang. Und wenn die Neue gar nicht blöd ist, sondern schöner als ich, jünger, umgänglicher als ich, an Sport interessierter als ich, lustig, aber nicht ironisch und besser im Bett als ich. Ich bin nicht gut im Bett, dachte sie, aber ich will gar nicht gut im Bett sein. Was soll das überhaupt heißen? Dass man sich bewegt wie in der Turnstunde, dass in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Stellungen und möglichst viele andere Methoden der körperlichen Befriedigung jenseits des landläufigen GV absolviert werden? Oder dass man Sachen sagt, die man in angezogenem Zustand nicht sagen würde. Tomasz war auch nicht besonders gut im Bett, unauffällig, gemütlich und gütig. Ihre Tage in der Klinik waren anstrengend. Nicht ein Tag, an dem sie sich nicht überfordert vorgekommen wäre als eine Verbrecherin, die Hilfe verspricht und Gift gibt, eine Dealerin. Sie zweifelte an der Existenz der Seele, aber nicht an den Schmerzen, die sie einem Menschen zufügen konnte. Manchmal sagte Tomasz, was du machst, ist anstrengender als die Tour de France. Komm, leg dich auf den Bauch, ich massiere dich ein bisschen und wir schlafen gleichzeitig ein bisschen miteinander. Mehr hatte sie nie erwartet und er mochte es, wenn sie ihn mit der Hand befriedigte. Hätte sie deswegen misstrauisch sein sollen? Dass Tomasz etwas passiert sein könnte, daran hatte sie nicht gedacht. Sie war im Bett gelegen und hatte gewartet, war eingeschlafen, nach einer Stunde aufgewacht, hatte auf die Uhr gesehen und hatte gewartet. Er hatte ein Xanax geschluckt, um nicht in Panik zu geraten, um ihre Atemfrequenz herunterzufahren, weil ihm beim schnellen Luftholen die Narben wehtaten. Sie kühlte innerlich aus. Irene hatte einen Eindruck von Tomasz gewonnen und dieser Eindruck war grundfalsch. Aber sie, Josi, hatte ihr diesen Eindruck vermittelt. Wie war das alles dazu gekommen? Tomasz war der Feige gewesen. Nachdem sie 2 Tage und 2 Nächte nichts von ihm gehört hatte, sperrte er abends die Tür auf. Josi stand gerade im Flur und war im Begriff, das Haus zu verlassen, weil sie es nicht mehr unter dem Dach aushielt. Tomasz zog Edgar am Oberarm ins Haus und sagte, er ist mein Freund, er wird mit dir reden. Und war weg. Edgar war weiß im Gesicht und sehr verlegen und holte 2-mal, 3-mal, 4-mal tief Luft. Er setzte sich auf die Stiege. Josi stand beim Heizkörper, die Arme verschränkt. Ich bin sein Freund, sagte er. Damit ist eigentlich alles gesagt. Und Josi fügte aus diesen beiden Sätzen eine Geschichte. Jeder hätte das getan. Nie entstehen schneller Stories als in solchen Situationen. Man sollte ausgebrannte Drehbuchautoren gezielt solchen Situationen aussetzen. Er betrügt mich mit der Frau seines Freundes. Betrügt, also doppelt, betrügt, genau genommen dreifach, denn er hat mir auch den Freund verheimlicht. Nicht, dass Tomasz in der Vergangenheit Bekannte nach Hause eingeladen hätte, aber erzählt hat er doch von ihnen. Von einem Freund hat er nie erzählt. Er hatte nie den Eindruck erweckt, dass ihm Freundschaft etwas bedeute. Der da aber war sein Freund. Warum hat er nie von ihm erzählt? Und dann hat er einmal einen Freund, dachte Josi, weil sie ja etwas Wertvolles im Leben ist und gleich zerstört er diese Beziehung wieder, indem er ihm die Frau ausspannt. Und warum bringt er ihn her? Will er ihn mit mir verkuppeln? Da schon das Kreuz. Alle haben es am Ende gut und keiner hat ein schlechtes Gewissen. Andere Gedanken waren ihr nicht gekommen. Wissen Sie denn, was ich damit meine? Fragte Edgar und sah ihr direkt in die Augen. Ich habe so eine Idee, sagte Josi. Eine Idee? Ja, sagte Josi und wusste, dass sie natürlich keine Idee hatte, dass die Geschichten, die sich in der Sekunde in ihrem Kopf zusammengefügt hatte, allesamt Unsinn waren. Was für eine Idee habt Sie? Fragte Edgar. Sie fragen mich und ich soll es rauskriegen? Nein, natürlich nicht, entschuldigen Sie. Ich heiße Edgar. Er streckte ihr seine Hand entgegen. Sie streifte mir mit den Fingern an. Ich heiße Josephine, aber alle sagen Josi zu mir. Das klingt schön, mit Y oder nur mit I? Nur mit I. Und immer schon? Josi, nie Josi, immer Josi. Auch als Mädchen schon? Mädchen geben sich gern englische Namen. Immer Josi. Weiß er das nicht? Warum weiß er das nicht? Hat ihm denn Tomasz gar nichts von mir erzählt? Wäre wenig weitsichtig, wenn er beabsichtigte, das Putzeln mal zu ordnen. Und wenn sich tatsächlich am Ende ein harmonisches Bild ergäbe, ich mit dem da Tomasz, mit dessen Frau, der schönen jungen, umgänglichen, an Sport interessierten, lustigen, die im Bett besser ist als ich, 4-mal sonnenbraune Haut, 4-mal blumenbuntes Gewand, die Vision eines gemeinsamen Urlaubs fuhr in ihm hoch wie eine bunt gesprühte Mauer, der fröhlichste Teil im Berlin des Kalten Krieges. Wie werde ich in einer Stunde, in einem Tag, in 10 Jahren, in einem Jahr an diesen Augenblick denken? Edgar sagte, ich würde gerne du sagen. Meinetwegen, sagte sie. Josi, sagte er, aber sie sagte nicht Edgar. Und endlich sprach er es aus, langsam, weil es behutsam klingen sollte, überdeutlich, damit weder nachgefragt noch definiert werden musste. Tomasz und ich, Tomasz und ich, wir haben eine homosexuelle Beziehung. Sie dauert seit einem Jahr. Das glaube ich nicht, sagte Josi. Und glaubte es wirklich nicht. Und sah sich bestätigt durch die Festigkeit ihrer Stimme. Meine Stimme glaubt es nicht, also glaube ich es auch nicht. Es ist so, sagte Edgar. Sein Blick hielt stand. Er glaubt, was er glaubt. Ich glaube, was ich glaube. Sie weinte und weil sonst niemand da war, außer Edgar, der aufstand und sie in die Arme nahm, weinte sie an seiner Schulter. Irgendwann schlich Thomas zur Tür herein, sagte man, solle es nicht übertreiben. Da trat sie zurück, 3 Schritte, 4, bis die beiden vor den tränenden Schleiern in ihren Augen zu einer Masse wurden. Rechteckig, mit unruhigen Linien. Sie war aus ihrem gemeinsamen Haus in Hütteldorf geflüchtet, ohne zu wissen, wohin. 20 Jahre war dort am Hang zum Leinzer Tiergarten ihr Zuhause gewesen, erst gemietet, dann besessen. Mit der Nase am Unerschwinglichen, so hatten sie immer dazu gesagt, durchaus glücklich in ihrer gemeinsamen finanziellen Verantwortungslosigkeit. Wie eine Schlafwandlerin war sie über die Marktplatzstiege hinunter zu U4 gelaufen, ohne Ticket in die U-Bahn gestiegen und bis zur Station Pilgrimwitz gefahren. Sie hatte nur ihre Handtasche bei sich gehabt und die rot-schwarze Filzjacke, in der sie wie ein Krampus aussah. Sie hob beim Bankomat 400 Euro ab, drehte sich ratlos im Kreis, die 50-Euro-Noten wie ein Spielkartenblatt in der Hand, als zahle sie öffentlich Gewinne aus. Steckte das Geld in die Tasche, atmete tief in die hohlen Hände, weil Gefahr bestand, dass sie gleich zu hyperventilieren beginnen würde. Die Narben an ihrer Brust spannten. Das Hotel Ananas lag gegenüber der U-Bahn-Station. Es gehöre der Gewerkschaft, hatte ein Kollege in der Psychiatrie einmal behauptet. Es heiße so, weil die Arbeiterführer die Streikkasse in der Karibik verjubelt hatten. Sie nahm ein Zimmer auf unbestimmte Zeit. Sie war in der Ananas verschollen, lehnte tagelang am Kissen, die Federdecke auf Brust, Bauch, Beinen, neben sich über die andere Hälfte des Doppelbettes die Anzeigen, Seiten des Kurier, des Standard der Presse gebreitet, telefonierte. Oder sie saß unten in der Halle am Computer, studierte die Internetseiten des Bazar und diverser Makler, schrieb Thomas ein Mail. Darin erklärte sie ihm, dass jedes Unglück ohne Chance eine Chance in sich berge, dass die Vorstellung, ein neues Leben zu beginnen, nicht weil man will, sondern weil man muss, aufregender sei, als wenn man nur will, und dass sie sich jung fühle. Diesen Unsinn ließ sie nur noch ein unpersönliches Abwicklungsmehl folgen. Sie konnte an nichts anderes denken, an Liebe, Liebe, es war ekelhaft. Sie verließ das Hotel selten, wenn, dann spazierte sie zum Naschmarkt Frühstück in einem türkischen Café. Thomas holte sie vom Hotel ab. Er klopfte an die Zimmertür. Sie saß auf dem Bett angezogen, überschminkt noch in Strümpfen. Thomas, sagte sie, zieh mir die Stiefel an und schnitt sie mir zu. Er ging vor ihr auf die Knie und nahm ihren linken Fuß in den Griff, wortlos. Vielleicht hat er mein Mail gar nicht gelesen, dachte sie. Du solltest dich noch einmal im Spiegel kontrollieren, sagte er, spuckte einen Zahnreinigungskaugummi in den Plastiksack des hotel-eigenen Papierkorbs. Du siehst etwas grell aus, bei diesem schlechten Licht kannst du dich auf nichts verlassen. Wen sollte das stören, sagte sie. Als wäre sie nach einer Naturkatastrophe umgesiedelt worden, saß sie in ihrer neuen Wohnung in der Pieristengasse. Zwischen Schachteln saß sie. Am frühen Morgen hat ihr der Vormieter den Wohnungsschlüssel übergeben, ein müder, trauriger Mann. Die Wohnung sei bis auf einen Kamelhaarmantel leergeräumt, hatte er gesagt. Die Kartons waren beschriftet. Was in der Liste oben geschrieben stand, lag auch in der Schachtel oben. Sie sprach es aus, wie sie sich fühlte, hoffte auf Trost durch antiseptisches Mitleid. Ich bin verloren und verlassen. Damit war alles gesagt. Der Refrain eines Schlagertextes treffender als jeder Satz aus der Zürcher Schopenhauer-Ausgabe, die ein oberer Rand aus einer der Schachteln schaute. Sie stellte je 3 Kartons aufeinander, schob sie zu einem U zusammen und spannte ein Leinduft darüber. Sie legte sich in dieses Zelt, hüllte sich in den Kamelhaarmantel. Es war April, aber kalt wie November. Sie hatte vergessen, rechtzeitig während der Geschäftszeiten das Gaswerk anzurufen. Das Telefon war nicht angemeldet und ihr Werkkartenhandy leer. Ein paar Wollsocken streifte sie über die Hände, weil sie ihre Handschuhe nicht fand. Ein mildes Wüstenlicht schimmerte durch das Leintuch und erinnerte sie an eine Filmszene, in der ein Archäologe seine Assistentin an sich reißt, um sie zu küssen, um sie herum, ob Chetrophäse einer untergegangenen Welt oder eine Liebessehnsucht befiehlt. Sie war so sensationell, dass sie weinte, wie sie als Kind geweint hatte, wenn es dunkel wurde und alle schon weggegangen waren. Laut sagte sie, dabei hätte ich so viel zu geben. Sie war erschüttert. Ihre Stimme klang so klein und keine Spur von Ironie, die war doch ihr Markenzeichen gewesen. Aber rief sie, als säße draußen vor dem Zelt eine Jury, imitieren und parodieren kann ich noch, das verliert man nicht. Und sie sang mit der Stimme ihres Vaters, Mama, sie schenkt mir noch ein Pferdchen. Die Luft wurde knapp, Josi hob das Leintuch ein wenig in die Höhe und blickte auf die erstaunten Fenster, die ohne Vorhänge waren. Schön wäre jetzt ein Flieger am Himmel, in der Sonne oben glitzernd, einen weißen Strich hinter sich herziehend, wie Kreide über eine Tafel. Aus einer der Schachteln nahm sie die Kisten, die ein Überzüge sie vor Jahren in Istanbul in einem Supermarkt gekauft hatte, 20 Stück. Jedes aus schimmernder Seide, rot, safran, gelb, gold, lila und nachtblau, mit Goldfäden bestickt und an den Rändern mit glitzernden Metallscheibchen versehen. Jedes Kissen nicht größer als ein Band vom großen Brockhaus. Auf den beiden Sofas im Wohnzimmer in ihrem Haus in Hütteldorf waren sie zu bewunderten exotischen Schmuck. Sie roch am Mantel des Ärmels, bemerkte einen Fleck, sie spuckte darauf, riet daran, roch daran, Jod, Fernet. Um den Fleck herauszuschneiden, hätte sie nach der Nagelschere in ihrer Handtasche suchen müssen. Dabei wären ihr allerdings die Socken an den Händen im Weg gewesen. Auf dem Etikett des Mantels stand 100% Kamelhaar. Sie griff in seine Tasche und fischte einen 20-Schilling-Schein heraus und einen Zettel fand sie. Sie schlüpfte unter dem Leintuch nach draußen. Sie schaltete das Licht an. Weit oben hing eine 100er-Birne. Auf dem Zettel stand, mein süßes Lieb, besorge mir in der Apotheke Ulkogant. Wie lange schon gab es den Schilling nicht mehr? Hatte das die Frau des Vermieters geschrieben? Die Schrift sprach von so weit her, dass es ihr schwer fiel, sich die Hand warm und durchblutet vorzustellen. Dieses überaus glückliche Leben, als es noch den Schilling gab. Josi knipste alle Schalter an, die sie fand. Das Licht hatte gut. Es war nicht so erbarmungslos, wie sie befürchtet hatte. Sie betrat die Küche, öffnete die Kästen, zog die Schubladen heraus. Der Vormieter hatte eine Teesammlung vergessen. Zwei Regale waren voll mit Dosen von Tüten, Earl Grey, der Schilling, grüner, roter, schwarzer Tee. Josi öffnete das Backblech und zog es heraus, schüttete Tee darauf und zündete ihn mit dem Gasanzünder an. Die trockenen Blätter glühten und rauchten und dufteten. Sie stellte das Blech auf den Herd und sah zu. Sie richtete ihre Augen nach oben und sagte zur Deckenlampe, das Glück, meine Liebe, wenn es überhaupt kommt, kommt nur einmal oder zweimal. Irgendwann hatte sie Thomas erzählt, dass sie als Kind von einem Zornteufel besessen war, dass sie sich vor Zorn das Gesicht zerkratzt hatte. Das war an einem Muttertag gewesen. Thomas hatte gefragt, was er tun müsse, um sie einmal so zu erleben. Sie habe, hatte sie ihm erzählt und war stolz gewesen, das Tischtuch unter dem gedeckten Tisch weggezogen. Wir holen einen Teufelsaustreiber, habe ihr Vater ausgerufen. Warum nicht bei mir, warum nicht bei mir, hatte Thomas gepflegt. Und als er bei anderer Gelegenheit mit Josis Vater am Telefon sprach, hat er den alten Mann tatsächlich gefragt, hey, stimmt das, dass sie so durchdrehen kann, deine Kleine? Darum studiert sie Psychologie? Sie trug das rauchende Backblech durch die Wohnung, von dem Zimmer, das ihr Schlafzimmer werden sollte, in das Zimmer, in dem ihr Zelt stand, dass sie das Zimmer ohne Namen nennen wollte, durch den Flur mit dem charmanten Knick. Dann lag sie wieder in ihrem Zelt, den Zettel mit dem süßen Lied zusammengeknüllt in ihrer Hand und kämpfte gegen die volle Blase, bis sie durch das geschlossene Fenster vom Hof herauf das Kübelschlagen der Müllabfuhr hörte und den Kotzgeruch der leeren Red Bull-Dose roch, die umgekippt war und mit ihrer Öffnung knapp auf ihrer Nase zählte. Über die Josefstädter Straße spazierte sie in Richtung Innenstadt. Sie sah ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe, in dem zart gestreiften Anzug eher ein Mann als eine Frau, entweder eine Frau nach 50 oder ein Mann vor 50, Mund rot, Augen und braun-schwarz, Gesicht weiß, ein wenig mehr Schminke und man hätte es als Clownsgesicht nennen dürfen. Oder Laurie Anderson, so sah sie aus, wie die in den 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Wie sah Laurie Anderson jetzt aus, wo Superman war die eleganteste Nummer, die sie in die Charts geschafft hatte? Solche reduzierter, den Stil hatte Jose immer angestrebt, ohne sich allerdings im Klaren zu sein, zu welchem Ziel. Aber warum hatte sie sich überhaupt einen Anzug machen lassen, einen Herrenanzug? Niemals zuvor war sie bei einem Schneider gewesen. Eines Morgens hatte sie an sich heruntergeblickt und gedacht, das bist du nicht, das bist du nicht. In deinen Röcken und Jeans siehst du verkleidet aus. Eine Idee hatte sich in ihrem Kopf festgesetzt. Ich will mich kleiden wie ein eleganter Herr. Sie ging nun Richtung Karlsplatz, am Volkstheater und am Museumsquartier vorbei, hinunter zur Sezession. Sie wurde wahrgenommen, ohne Zweifel. Sie lächelte breit und starr und riss die Augen auf. Ein Kran zeigte mit seinem verrosteten Arm zu den Engeln hinauf, ein Baum streckte ihr seine glatten Blätter entgegen. Und bei der Kettenbrückengasse stieg sie dann doch wieder in die U-Bahn Richtung Hütteldorf. Es war ein Scheinentschluss, passend zu ihrem Leben. Und das hieß nichts anderes als, ich mache einen Schritt, weiß aber nicht, ob ich auch den nächsten tun will. Sie hatte Heimweh nach diesem elenden Haus und mit den gemütlichen Vorhängen, in dem sie 18 Jahre gelebt hatte, wenigstens ein Jahr davon, ohne zu wissen, dass ihr Mann einen anderen Mann fickte und sich von ihm ficken ließ.